Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Wladimir Balzer.
Jede Nacht im Radio und immer als Podcast. Herzlich willkommen zu Kultur von diesem 18. November. Wir stehen kurz davor, kurz vor der Zeit nach der Offenlegung der Akten, die Präsident Trump gefährlich werden könnten, aber vielleicht auch nicht. Eine Kammer des Parlaments in Washington hat den Weg freigemacht für die Epstein-Akten. Wir hören gleich das Neueste von unserer Kollegin aus DC. Und Kulturstaatsminister Wallmer beschäftigt uns natürlich auch hier in dieser Sendung. Ein Mann in Bedrängnis. Die Vorwürfe wegen der Nähe seiner Firma zur Politik reißen nicht ab. Wir haben ihn selbst dazu befragt und auch einen seiner größten Kritiker. Außerdem einer der lustigsten Kapitalismuskritiker der Republik bei uns, nämlich Peter Licht. Und dann fragen wir nach einer Schattenseite des Kulturbetriebs, nämlich dem Antisemitismus. Und wir besuchen die einstige Wohnung der Schriftstellerin Anna Segers in Berlin. Es war erwartet worden, schon allein, weil Präsident Trump dafür war, in den letzten Tagen die bisher geheim gehaltenen Akten der Affäre um den Sexualstraftäter Jeffrey Epstein freizugeben. Und zumindest ist es kurz davor, dass sie freigegeben werden. Das wichtige Repräsentantenhaus nämlich in Washington hat vor kurzem dafür gestimmt. Und das fast einstimmig, also auch mit einem ganz, ganz großen Teil der Republikaner. Anne Reit, unsere Korrespondentin. Wie kam es eigentlich zu diesem eindeutigen Ergebnis mit gerade mal einer Gegenstimme?
Ja, das ist das Ergebnis eines wirklich monatelangen Ringens, muss man sagen. Die Abstimmung über die Freigabe ist das Ergebnis am Ende eines prozeduralen Kniffs. Es war ja klar, dass die republikanische Führung das Thema nicht zur Abstimmung stellen will. Allen voran ja der Präsident, der hatte sich über Monate dagegen ausgesprochen. Aber wenn sich eben 218 Abgeordnete finden, die dafür sind, dann muss es eine Abstimmung geben. Dann können sie so eine Abstimmung erzwingen. Und also hat diese kleine überparteiliche Gruppe, das ist das Besondere gewesen, also auch Republikaner, über Wochen getrommelt, stand auch stark unter Druck, die Gruppe. Aber als sich dann eben abgezeichnet hat, dass sie die 218 Stimmen zusammenbekommen und dass auch mehr und mehr Republikaner bereit sein würden, für die Freigabe zu stimmen, weil sie in ihren Wahlkreisen eben ordentlich unter Druck stehen oder standen, hier für Transparenz zu sorgen, da hat eben der Präsident seine inzwischen berüchtigte Kehrtwende vollzogen und der Abstimmung gewissermaßen auch für die übrigen Republikaner seinen Segen gegeben, sodass die Abstimmung am Ende eben fast einstimmig war.
Wie entscheidend ist denn die Loyalität zu Trump, der dann ja, Sie haben es ja schon gesagt, tatsächlich auf den letzten Metern dann nochmal seine ganz eigene Freigabe gegeben hat?
Na, ich glaube, für manche ist das schon sehr entscheidend. Wir haben ja gesehen, was er mit Abtrünnigen, ich sage das in Anführungszeichen, Republikanerinnen gemacht hat. Also er hat diejenigen der kleinen Gruppe, die für die Abstimmung getrommelt haben, massiv unter Druck gesetzt. Er hat oft öffentlich mit Marjorie Taylor Greene gebrochen. Er hat sie als Verräterin beschimpft und droht ja auch immer die Kandidaten dann in ihren Wahlkreisen mit eigenen Herausforderern bei der nächsten Wahl unter Druck zu setzen. Das heißt, ich glaube, für einen Teil der Republikaner war es schon sehr wichtig, dass sie am Ende sagen, okay, wenn der Präsident seinen Daumen hebt, dann kann auch ich in dem Sinne guten Gewissens zustimmen, ohne den Zorn zu fürchten.
Marjorie Taylor Greene, eine der führenden MAGA-Figuren, die da offenbar in den Streit geraten ist mit dem Präsidenten. Was ist denn nun aus den Akten zu erwarten? Ich meine, noch sind sie ja nicht veröffentlicht. Es braucht ja noch die Unterschrift vom Präsidenten selbst. Die müsste dann vermutlich kommen. Der Senat muss aber auch noch zustimmen. Aber was ist aus den Akten zu erwarten, wenn sie an die Öffentlichkeit kommen?
Es handelt sich um Akten von zwei Ermittlungen gegen Jeffrey Epstein, unter anderem um den Fall, der vor allem die Öffentlichkeit bewegt, in dem es ja um den systematischen Missbrauch von Mädchen und jungen Frauen geht, die er selbst missbraucht hat, aber auch eben an Geschäftspartner, an Freunde vermittelt hat. Und die betroffenen Frauen von damals haben heute auch noch mal vor der Abstimmung vor dem Kapitol gesprochen. Und sie erhoffen sich von den Akten, dass die Männer und Frauen, die an diesem systematischen Missbrauch beteiligt waren, die sich über Jahre ja scheinbar unantastbar gezeigt haben, sich gegenseitig geschützt haben, zur Rechenschaft gezogen werden, dass Namen öffentlich werden und dass eben auch dieses, ja, man muss schon sagen, oder so haben Sie es zumindest ausgedrückt, institutionelle Versagen aufgearbeitet wird, weil die Fälle ja zurückreichen bis in die 90er. Und was sie nicht wollen und was jetzt ein bisschen die große Gefahr ist, eben zum Spielball der Politik zu werden oder zum Werkzeug, ne, indem es eben den einen darum geht, den anderen an den Pranger zu stellen, wie es derzeit der Fall ist. Weil wir müssen uns vor Augen rufen, das sind ja riesige Mengen an Dokumenten, die da eventuell freigegeben werden. Protokolle von Befragungen, Schriftwechsel, Gegenstände, die bei Razzien beschlagnahmt worden sind. Und das muss, so sie denn freigegeben werden, ja auch alles erstmal gesichtet und in einen Zusammenhang gestellt werden. Also das wird noch eine Weile dauern, glaube ich, bis wir wirklich klarer sehen.
Ist ja gar nicht mehr so lang hin, ein knappes Jahr bis zu den nächsten Wahlen im Parlament. Was würden Sie sagen, welche der beiden Parteien profitiert von diesem Vorgang, von dieser Offenlegung? Eher die Republikaner oder die Demokraten?
Das ist schwer zu sagen, weil man das, finde ich, dieses Mal ausnahmsweise nicht entlang der Parteilinien entscheiden kann, weil es sich ja von Beginn an um eine überparteiliche Gruppe gehandelt hat, die den ganzen Prozess angeschoben hat, und zwar so überparteilich, dass ja eben auch loyale MAGA-Unterstützerinnen dabei waren, die, würde ich sagen, in erster Linie an der Sache interessiert waren, auch wenn man wahrscheinlich nicht bestreiten kann, dass immer eine Prise politische Motivation dabei ist, aber dennoch. Insofern würde ich sagen, sozusagen die Aufklärung oder die Politik an der Sache hat bei diesem Prozess gewonnen, verloren hat, und das könnte dann eben wahlentscheidend sein, aus meiner Perspektive für den Moment der Präsident und auch die Führung der Republikaner, also der Sprecher des Repräsentantenhauses, die eben bis zum Schluss hart dabei geblieben sind, dass das für sie alles eine Finte der Demokraten ist und es eben ihnen nicht um die Sache geht und nicht gemerkt haben, dass sich der Wind eigentlich gedreht hat.
Wie wichtig ist denn die Aufarbeitung überhaupt für die gesamte US-Öffentlichkeit? Ist die vielleicht sogar schon müde von diesem Thema?
Na, ich würde sagen, die Öffentlichkeit ist müde von den politischen Grabenkämpfen rund um die Akten, die Amerikanerinnen und Amerikaner ja schon seit Monaten beschäftigen. Im Wahlkampf war die Freigabe ja eines der zentralen Themen von Donald Trump und von MAGA, bis er dann gebrieft worden sein soll, dass er selber darin auftaucht. Dann änderte sich ja sein Kurs. Und ich würde sagen, die Öffentlichkeit ist auch müde vom Handling der Regierung mit dieser Epstein-Affäre. Das Misstrauen hat zugenommen, das zeigen Umfragen ganz deutlich, weil eigentlich ein Großteil der Amerikanerinnen und Amerikaner die Freigabe aller Akten befürwortet. Das heißt, die Mehrheit will wissen, was sich zwischen diesen Aktendecken befindet, weil es vielen von ihnen auch um den Grundsatz geht, dass eben niemand über dem Gesetz stehen sollte. Und das gilt natürlich auch und insbesondere für, jetzt mal in Anführungszeichen, die Mächtigen, die sie vermuten, die in der Epstein-Affäre mit drin hängen.
Unsere Korrespondentin Anne Reit live in D.C. über den ersten Schritt im Parlament, im US-Parlament zur Freigabe der Epstein-Akten. Vielen Dank. Wolfram Wallmer in Bedrängnis. Dem Kulturstaatsminister wird vorgeworfen, wir haben schon darüber berichtet, nicht genug seine Medienfirma aus der Politik rauszuhalten. Recherchen berichten davon, dass ein Unternehmen die Nähe zur Bundesregierung nutze, dass man mit hohen fünfstelligen Beträgen Kontakt zu Ministern erkaufen könne bei einem sogenannten Ludwig-Erhard-Gipfel, der jährlich stattfindet. Wallmer ist jedenfalls ganz sicher nicht mehr Geschäftsführer seiner Firma. Das hat er gleich abgegeben, als er seinen politischen Posten angenommen hat. Aber er hält immer noch 50% der Anteile. Die anderen 50% hat seine Ehefrau. Ich habe den Kulturstaatsminister vor der Sendung angerufen. Und er versucht, sich zu verteidigen.
Ja, zum einen ist es nicht ganz einfach als Quereinsteiger und als Unternehmer in der Politik.
Und er sagt, er habe sich nichts vorzuwerfen.
Ich halte mich an die Regeln des Gesetzes, des Ministergesetzes und der Compliance-Regeln. Deswegen habe ich, als ich Minister wurde, die Geschäftsführertätigkeit niedergelegt und wir waren beim Handelsregister, haben das eintragen lassen. Seitdem bin ich aus dem Verlag draußen und habe keinen Einfluss mehr. Insofern habe ich all das getan, was man tun kann.
Fragen wir doch Timo Lange von der Demokratie-NGO Transparency International. Schönen guten Abend.
Ja, schönen guten Abend.
Wenn Sie die Entgegnungen von Wolfram Wallmer hören, wie reagieren Sie als jemand, der für Transparenz steht?
Ja, ich würde sagen, in der Tat, hier ist jemand ein Neuling in der Politik. Jedenfalls zeugt seine Antwort auf diese Problematik jetzt für mich doch von einer gewissen politischen Instinktlosigkeit. Denn natürlich bleibt ein Interessenkonflikt bestehen, dadurch, dass er eben in der Weimar Media Group weiter 50% der Anteile hält. Er hat, richtig, die Geschäftsführung niedergelegt und die Stimmrechte übertragen. Er hat aber auch von Anfang an das, was jetzt die Anteile betrifft, gegenüber der Öffentlichkeit und auch dem Bundestag, doch immer so ein bisschen im Ungefähren gehalten. Ja, und jetzt sind wir hier in einer Situation, wo eben doch sein Unternehmen und das seiner Frau sehr offensiv offenbar geworben hat mit der Möglichkeit der politischen Einflussnahme und des exklusiven Netzwerkens mit Herrn Wallmers jetzigen Kollegen im Bundeskabinett. Und das ist eine Interessenkonstellation, die man hätte kommen sehen können, dass das schwierig wird, dass das auch schwierig wird, öffentlich zu vermitteln, warum das in Ordnung gehen sollte. Darauf hätte man sich vorbereiten können.
Nun ist ja von Wolfram Weimer auch immer wieder zu hören, dass er sagt, er kann auch sein Unternehmen nicht einfach verlassen, nur weil er in die Politik geht, dass es eben auch möglich sein muss, auch noch als Unternehmer in der Politik zu sein. Wo ist denn da für Sie die Grenze?
Ja, also in der Tat muss es möglich sein, als Unternehmer auch in der Politik zu sein. Und hätte es von Anfang an eine klare Pflicht gegeben, die Beteiligung an Unternehmen auch offen zu legen, hätte es an diesem Punkt gar keinen Zweifel gegeben. Und das hätte eventuell dazu geführt, dass Herr Weimer sich überlegt hätte, was heißt das denn für eben solche Veranstaltungen wie den Ludwig-Erhard-Gipfel, wenn dann Medien darüber berichten, heißt das, vielleicht hätte das dann geheißen, man hätte auch von vornherein auf so eine explosive Vermarktung mit der Bewerbung zu den politischen Einflussnahme doch verzichten müssen.
Viele Details der Vorwürfe sind ja auch noch nicht bewiesen. Vieles ist noch durchaus Spekulation. Aber wenn wir jetzt mal von dem Fall Wolfram Weimer absehen, was würden Sie sagen, die Debatte um Wolfram Weimer, welche Allgemeinschlussfolgerung sollte man ziehen aus dem, was Sie bisher jedenfalls beobachten?
Also ich denke, daraus kann man auf jeden Fall die Schlussfolgerung ziehen, dass die Regeln für die Integrität der Mitglieder der Bundesregierung sicherstellen sollen, dass die nicht ausreichen. Die Bundesregierung verweist ja doch auch immer wieder bei solchen Fragen darauf, dass gerade für diese höchsten Staatsämter die Integrität besonders wichtig ist, dass da die höchsten Standards auch gelten müssen und dass auch die frei sein muss von privatwirtschaftlichen Interessen. Und diese Regeln müssen im Grunde grundlegend überarbeitet werden. Wir brauchen einen besseren Umgang mit Interessenkonflikten in der Bundesregierung und den Ministerien.
Timo Lange von Lobby Control, ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch.
Ja, sehr gerne.
Ja, und natürlich werden wir dieses Thema auch weiter verfolgen bei uns im Programm. Alles dazu auch in der DLF-App, die Debatte um Kulturstaatsminister Weimer und seine Firma. Und eins ist aber auch klar, wenn man seine Tätigkeit so beobachtet, Antisemitismus oder der Kampf gegen Antisemitismus ist immer wieder auch ganz vorne auf seiner politischen Agenda gewesen, ganz unabhängig von den Debatten, die jetzt gerade um ihn geführt werden. Und es ist auch klar, dass Antisemitismus im Kulturbetrieb auch zur Alltäglichkeit gehört und auch dort, nicht nur dort, auch im Wissenschaftsbetrieb und in anderen Bereichen, aber eben auch im Kulturbetrieb. Und heute gab es zu diesem Thema einen Fachtag von Expertinnen und Experten, von Kulturleuten, von Menschen, die sich damit beschäftigen in Berlin. Luise Sammann, Sie haben das für uns beobachtet, haben ein paar Hintergründe mitgebracht. Wer kam da eigentlich heute?
Ja, das war eine ganze Reihe jüdischer Künstler und Künstlerinnen erstmal. Als prominentester Gast bestimmt der Pianist Igor Levit, aber auch der bildende Künstler Leon Kahane oder auch die Autorin und Fotografin Sarah Klatt. Also ganz unterschiedliche Bereiche. Und dann waren da aber auch WissenschaftlerInnen, Angehörige von Beratungsstellen oder auch Vertreter von jüdischen Institutionen und Vereinen aus Berlin. Und die alle sind heute eben im Rahmen dieses Fachtags zusammengekommen, um einmal ganz klar zu netzwerken, würde ich sagen. So habe ich das wahrgenommen. Also auch so ein bisschen sich ihrer gegenseitigen Solidarität und Existenz einfach zu versichern. Und dann aber natürlich auch ganz klar um die Probleme oder auch die Problemgröße vielleicht beim Thema Antisemitismus im Kulturbetrieb aufzuzeigen und dann irgendwie auch Handlungsmöglichkeiten auszuloten. Und dabei ging es aber insgesamt weniger um so eine fertige Lösung, also um Präsentieren von Lösungen, als eher um so ein gemeinsames Nachdenken. Die Autorin Sarah Klatt, die sagte auf einem Podium, nach der Zeit des Schmerzes habe jetzt, also gut zwei Jahre nach dem 7. Oktober 2023, für sie selbst und scheinbar auch für viele andere die Zeit der Analyse begonnen. Und das konnte man heute ganz gut wahrnehmen da.
Hannah Arendt hat ja mal gesagt, dass man vor dem Antisemitismus nur auf dem Mond sicher ist. Also das ist ja ein Phänomen, was ja die Menschheit begleitet schon seit vielen Jahrhunderten. Und der 7. Oktober 2023, Sie haben es ja gesagt, Luise, klar, war natürlich ein Einschnitt, aber es wird ja sicherlich nicht nur um dieses Datum und die Folgen gegangen sein, auch im Kulturbetrieb nicht. Auch da gab es ja schon immer dieses Phänomen. Welche Rolle spielt eigentlich der 7. Oktober oder spielte für diese Fachtagung?
Genau, das ist richtig und auch ein wichtiger Punkt, der heute immer wieder betont wurde. Natürlich haben wir in Deutschland nicht erst Antisemitismusprobleme seit dem Angriff der Hamas auf Israel und dem Krieg in Gaza. Und genauso haben wir dieses Problem natürlich bei Weitem nicht nur im Kontext auch des Nahostkonflikts. Deswegen wurde der 7. Oktober heute nicht als Ausgangspunkt gesehen, aber eben doch, ich würde mal sagen, als Anlass für bestehende antisemitische Kräfte und Muster, sich noch deutlicher zu zeigen in Deutschland. Und das eben teilweise auch in einer ganz neuen Qualität und Quantität. Das zeigen zum Beispiel die Fallzahlen der Beratungsstelle OFEC sehr deutlich. Die haben sich im Vergleich zu der Zeit vor dem 7. Oktober 2023 mehr als verdreifacht und bleiben auch hoch. Und auch die anwesenden Künstler heute, die haben schon sehr offensichtlich immer wieder in so ein Davor und Danach eingeteilt. Also der Pianist Igor Levit meinte zum Beispiel, dass er sich bis zum 7. Oktober 2023 eigentlich einfach als Mensch wahrgenommen habe und erst seitdem erlebt, der Jude zu sein. Und da geht es natürlich einmal um die Selbstwahrnehmung, aber eben auch um das, wozu man in der Öffentlichkeit plötzlich gemacht wird. Der Künstler Leon Kahane sprach von einer Umdeutung als Jude, die er und andere seit dem 7. Oktober erfahren in Deutschland, insgesamt in der Öffentlichkeit, aber auch ganz besonders eben im Kulturbetrieb.
Luise, Sie haben von dieser Beratungsstelle OFEC gesprochen und von den Vorfällen auch im Kulturbereich. Was sind das für Vorfälle?
Ja, das sind einmal offene antisemitische Übergriffe, würde ich mal sagen, wie es sie eben laut der OFEC-Gründerin Rina Czerniewski in großer Zahl und in fast allen Bereichen weiterhin gibt. Also wenn Menschen beleidigt werden, wenn Ausstellungen oder Konzerte abgesagt werden oder auch wenn Denkmäler geschändet oder Bücher jüdischer Autoren in Bibliotheken beschmiert werden, alles Dinge, die passieren in Deutschland. Das ist das eine, das Offensichtliche vielleicht. Und dann gibt es aber eben auch noch so eine viel subtilere Ebene. Igor Levit berichtete zum Beispiel von einem Konzert, wo sein Name kurz vorher von der Website gelöscht wurde. Und als er danach fragte, hieß es als Begründung, das hätte man zu seinem eigenen Schutz gemacht, aber eben ohne mit ihm darüber zu sprechen. Oder ein anderes Beispiel, wenn Veranstalter jüdische Künstler gar nicht einladen mehr, weil sie Angst vor dem haben, was das an Debatten vielleicht, an Sicherheitsmaßnahmen und so weiter nach sich ziehen könnte. Also das ist dann eine Art stiller Boykott von Menschen, der zunächst mal vielleicht gar nicht unbedingt eine feindliche Intention hat, aber eben trotzdem ganz handfeste Folgen mit sich bringt. Das ist alles so die eine Ebene und dann ist da eben noch die institutionelle, die manchmal noch schwerer zu greifen ist, aber in Deutschland eben auch eine sehr lange Tradition hat. Strukturelle Routinen, Förderpraktiken, die Menschen, Juden, Jüdinnen in diesem Fall ausschließen. Das Fehlen auch von Beschwerdestellen vielleicht. Wir hören mal die Vorsitzende der Beratungsstelle OFEC, Marina Czerniewski, zu diesem Thema.
Wir verweisen darauf, dass Vorfälle nur die Spitze des Eisbergs abbilden und dass es sich lohnt, die tiefer liegenden Strukturen sich anzuschauen und institutionell vorzugehen, wo die Teams, die Kollektive, die Belegschaft lernt, mit Antisemitismus umzugehen. Vielleicht auch schaut, wo Antisemitismus in eigenen Reihen, in eigenen Institutionen als Praxis vorhanden ist. Und ja, eigentlich sind diese Prozesse sehr produktiv, wenn die Häuser sich ernsthaft fragen, was sie tun können, um Antisemitismus neben Rassismus und anderen Gewaltverhältnissen Parole zu bieten.
Ja, aber noch sind es eben laut Marina Czerniewski zu wenige Häuser, die sich solche Fragen überhaupt stellen.
Nun versucht man ja bei so einer Tagung vielleicht auch Perspektiven zu eröffnen, was es vielleicht braucht, damit es zumindest ein bisschen besser werden kann. Also welche Blicke in die Zukunft wurden da geworfen heute?
Ja, auch da wurden wieder die unterschiedlichen Ebenen deutlich, auf denen man ansetzt und ansetzen muss. Also einmal wieder die institutionelle, auch politische Ebene vielleicht und dann aber eben auch die persönliche, die natürlich auch ganz individuell unterschiedlich sein kann. Auch das wurde heute deutlich. Die einen sagen, gerade in die Öffentlichkeit gehen, gerade mitdiskutieren, gerade mitkritisieren. Andere, wie die Autorin Sarah Klatt sagte, dass sie und viele andere sich auch in ihrer künstlerischen Arbeit eher zurückziehen im Moment oder vielleicht auch gar nicht mehr richtig künstlerisch aktiv sein können, weil sie so politisiert sind, wie sie es vielleicht eigentlich gar nicht sein wollten, aber in diese Rolle einfach ja auch reingezwungen wurden von den Umständen. Also ganz viel unterschiedliche Herangehensweisen konnte man da heute feststellen. Ein letzter Gedanke vielleicht noch dazu, dieses Zurückziehen, das ist natürlich auch wieder eine Form dann von Ausschluss, auch wenn da jetzt kein einziger Schuldiger sozusagen hintersteht, aber es ist eine Folge von all dem, das sichtbar zu machen. Das war heute auch ein wichtiger Punkt, also dass es bei Antisemitismus eben nicht immer nur um Hakenkreuze und Hamas-Dreiecke geht, sondern auch um diese Form, diese subtilen Formen von Ausschlüssen. Das war ein Kernpunkt heute.
Luise Sammann über eine Tagung zu Antisemitismus im Kulturbetrieb. Heute fand sie statt in Berlin.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und jetzt Barbara Becker.
Vor wenigen Tagen ist der französisch-algerische Schriftsteller Boualem Sansal begnadigt worden. Nun ist er zurück in Frankreich. Präsident Macron empfing ihn bereits im Élysée-Palast. Sansal war ein Jahr lang in Algerien in Haft. Auf Bitten von Bundespräsident Steinmeier wurde der 81-Jährige vor kurzem freigelassen. Er reiste zunächst nach Berlin, wo der Krebskranke medizinisch behandelt wurde. Sansal hatte 2011 den Friedenspreis des deutschen Buchhandels bekommen. Gegen seine Inhaftierung gab es weltweit Protest aus der Literaturwelt, aber auch in der Politik. Der Fall vertiefte vor allem die Spannungen zwischen Frankreich und Algerien. Der Bremer Literaturpreis ist eine der bedeutendsten Auszeichnungen für deutschsprachige Literatur. 2026 geht er an den Autor Heinz Strunk für seinen Erzählband »Kein Geld, kein Glück, kein Sprit«. Ergänzt wird der Bremer Literaturpreis durch einen Förderpreis, der seit diesem Jahr von Deutschlandfunk Kultur gestiftet wird. Geehrt wird hier Kaleb Erdmann für seinen Roman »Die Ausweichschule«. Darin erzählt er von einem Schriftsteller, der mit den Erinnerungen an den Erfurter Amoklauf von 2002 ringt. Erdmann selbst hat diesen Amoklauf als Schüler erlebt. Für ihn steht im Zentrum seines Buches die Frage, was Kunst zur Verarbeitung von Gewalttraumata hinzufügen kann.
Meine persönliche Antwort darauf ist eben die Unsicherheit und die Unklarheit und auch das Nebeneinanderstellen von Erklärungsansätzen, von Gedanken, von Erfahrungen, ohne eben entschieden sein zu müssen. Da wären wir dann bei einem Sachbuch oder einem journalistischen Text. Und ich glaube, genau diese Unentschiedenheit ist eben gerade das Potenzial von Literatur und das ist auch der Grund, warum eben Roman draufsteht und nicht zum Beispiel Sachbuch oder Ähnliches.
Der Schriftsteller Kaleb Erdmann hier im Deutschlandfunk Kultur. Wer beim Jedermann in Salzburg eine der Hauptrollen bekommt, hat es geschafft. Heute gaben die traditionsreichen Festspiele bekannt, wer künftig die Botschaft verkörpert. Es ist die österreichisch-französische Schauspielerin Roxane Durand. Bekannt ist die 32-Jährige unter anderem aus dem preisgekrönten Film »Das weiße Band«. Darin spielte sie als Teenagerin die Arzttochter Anna, die von ihrem Vater sexuell missbraucht wird. Die Teilnahme Israels am Eurovision Song Contest ist hoch umstritten. Gastgeberland Österreich setzt in der Frage auf einen Kompromiss. Es sei jetzt die Zeit der Diplomatie, sagt der ORF-Generaldirektor Roland Weißmann in Wien. Skeptiker will man mit neuen Regeln überzeugen. Wie die aussehen sollen, teilte er aber nicht mit. Nur so viel, auf der Vollversammlung der Europäischen Rundfunkunion als Veranstalterin Anfang Dezember werde über diese Regeln in einer großen Gemeinschaft diskutiert. Der ORF-Chef sprach sich erneut für eine Teilnahme Israels aus. Er betonte, es gehe um die größte Unterhaltungsshow der Welt und nicht um Politik. Länder wie Spanien oder Irland drohen dagegen, dem ESC aus Protest gegen eine Teilnahme Israels fernzubleiben.
Barbara Becker mit den Kulturnachrichten, vielen Dank. Peter Licht, Musiker, Autor, Theatermann, ironischer Kapitalismuskritiker und irgendwie auch Entertainer. Der kommt mit einem neuen Buch. In diesen Tagen ist er auf Tour damit. Am Mittwoch ist Buchpremiere in Köln und er traut sich dafür, den Titel seines Buches, eine sehr seltene Zeitform zu nutzen. Der Titel geht: Wir werden alle ganz schön ausgehalten haben müssen. Peter Licht, schönen guten Abend.
Ja, hallo, guten Abend.
Wir werden alle ganz schön viel ausgehalten haben müssen. So, da denkt man natürlich erst einmal an Jens Spahn, der damals Gesundheitsminister war von der CDU, jetzt Fraktionschef der Union. Da denke ich sofort dran. Denke ich da an was Falsches? Oder?
Ja. Naja, ich habe ehrlich gesagt da erstmal nicht dran gedacht. Und als ich den Titel dann hatte und als wir den dann hatten, dann war das schon auch die Reaktion. Nee, ich finde, das ist schon so ein Satz, der einfach in der Luft liegt gerade.
Also doch nicht Jens Spahn. Also man denkt ja an seinen Satz, wir werden uns viel verzeihen müssen. Und daran, das assoziiere ich irgendwie. Es ist zwar das Wort Verzeihen ist nicht mit drin, aber wir werden alle ganz schön viel ausgehalten haben müssen. Was ist das für ein Titel?
Futur 2 hat dann der
Futur 2 wird eh selten verwendet, ne?
Ist eigentlich auch eine gute Idee, dass man sich eine grammatikalische Konstruktion eigentlich, dass man das so patentiert und auf sich selber dann, wie vielleicht noch am Ende, davon Tantiemen auszahlen lassen kann, wenn sie verwendet werden. Aber das ist ein anderes Thema.
Ich würde gerne den Titel verstehen.
Titel verstehen, ja. Also ich finde, dieser Satz liegt in der Luft. Ich finde, dass, wenn ich mir die Gestalten angucke, die mich so quälen und uns alle so quälen, viele Männer, die gerade durch die Weltgeschichte geistern und was da alles so passiert, dann denke ich mir ganz oft, oh Mann, wir werden das irgendwann ausgehalten haben müssen. Also ich finde, das ist dem manchmal so beigefügt, auch diesen Bildern, die da entstehen, dass das auch irgendwann vielleicht mal wieder endet. Oder dass man dem entgegenharrt, dass es dann irgendwann endet.
Was ist denn so schlimm?
Die Strecke, die man dahin verbringt, die muss man eben dann mit Aushalten verbringen.
Worunter leiden Sie denn?
Ja, was ist schlimm? Ich finde, wo auch man hinguckt, überall wüste Verheißungen, Probleme. Die einem ja ganz schön zusetzen.
Die Liste ist offenbar lang, ne?
Ja, die Liste
haben Sie ein paar Beispiele der Probleme?
Also ich finde, wenn ich mir die ökologische Katastrophe angucke und die Art, wie damit umgegangen wird und was das für eine Aussage ist in Bezug auf unser ganzes Wirtschaft und auch Gesellschaftssystem, dass es irgendwie ruinös ist, das ist ja schon eine sehr depressive Ansage. Also die Liste ist unendlich lang. Trotzdem sind wir auf dieser Welt und verbringen hier unsere Zeit und müssen damit irgendwie zurechtkommen. Und das war so die Idee für dieses Buch, diese ganzen Zumutungen da so reinzuspüren und dem so einen Raum zu geben und so rein zu vertiefen. Oder es gibt die Kriege, ja, was auch immer. Es gibt viel gerade, was man aushalten muss.
Es gibt ziemlich viele einzelne, ich weiß nicht, was das Kapitel nennen soll, aber die, wenn man sich das Inhaltsverzeichnis hier so anschaut, ist ja wirklich lang, ne? Also es geht mit Reden über Schaum geht's los, dann geht's weiter mit einem zeitgenössischen Dialog. Der traurigste Mann der Welt, das Wunder der Kommunikation, was haben wir hier noch alles? Bitte keine Leichen, meine Zahnbürste blinkt in der Nacht. Das sind ja sehr unterschiedliche Dinge, die hier los sind.
Ja, es gibt auch immer den großen Blick und den kleinen. Zum Beispiel die Zahnbürste, die ewig blinkende Zahnbürste, wenn ich nachts aufs Klo gehe und dann blinkt meine Zahnbürste. Dann frage ich mich, warum blinkt die jetzt? Was ist los mit der? Und dann entspinnt so ein Gespräch mit der Zahnbürste und auch erstmal die Anschuldigung, hey, du bist böse, warum blinkst du, warum lässt du mich nicht einfach in Ruhe, warum lässt du mir nicht die Ruhe? Und sie blinkt und alle anderen Geräte blinken ja auch. Und was das dann mit mir macht. Und wenn ich mir überlege, dass in Deutschland einfach Millionen, hunderte Millionen blinkende Geräte irgendwo in den Wohnungen stehen und vor sich hin blinken und die Leute verrückt machen. Und das ist, ja, solche...
Was macht Sie denn noch verrückt? Also, aber das wird ja wohl jetzt nicht nur die blinkende Zahnbürste sein, die Sie denn nachts verrückt macht, wenn Sie mal kurz aufs Klo müssen, oder? Es wird doch bestimmt auch viel mehr sein als das, oder?
Ja, gut, aber dafür muss man dieses Buch lesen, bevor ich das jetzt alles erkläre.
Das hatte ich schon befürchtet, dass das kommt. Lesen Sie doch bitte mal ein Buch.
Der zweite Text zum Beispiel, Kleine Party nach Gala zum Krieg. Da gibt es so eine soziale Gruppe, so eine soziale Skulptur von Menschen, bei denen ich auch mit am Sofa liegen könnte und die einfach über den Krieg reflektieren, der ja dann so fern, aber auch so nah ist. Und ich habe so eine Kategorie, die heißt zeitgenössische Dialoge, weil ich ja finde, manchmal gibt es so prototypische Gesprächsverläufe, die uns umgeben oder die entstehen, wenn wir uns begegnen. Und das ist zum Beispiel dann...
Was sind das für Situationen? Also was ist mit unserem Gespräch hier zum Beispiel? Also ich nenne es jetzt mal Genre Interview im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Welche Gespräche meinen Sie noch?
Zahlgespräch. Ich habe ein Zahlgespräch zum Mittagstisch zum Beispiel, den ich auch irgendwie mag. Dann habe ich dann letzte...
Getrennt oder die Frage das
heißt,
vom Kellner?
Das heißt Mittagstisch heißt der... Und ja, ich finde, die Welt ist voll von Sound, die Welt ist voll von Tönen, also von Klang und auch von dem Sound der Themen, die wir alle so machen. Und überall flutschen diese Worte entlang. Und meine Tätigkeit als Autor ist es, die strömen mich so. Und ich, um mir klar zu werden, was eigentlich was abgeht, schreibe ich das dann nieder. Und ich finde, dass sehr viel Komik auch dadurch entsteht und sehr viel verrückte Welt und so eine große Dada-Großveranstaltung, die auch viel Trauriges hat, viel Abgründiges.
Ja. Aber auch Witziges, oder? Also ich meine, Sie haben ja so ein paar Zeichnungen auch mit drin und also die Titel gefallen mir alle eigentlich schon mal ganz gut. Und dann haben wir Zeichnungen, ich schaue mal hier rein, was haben wir hier Schönes.
Also ich musste schon sehr viel lachen, auch beim Schreiben selber.
Über sich selbst, was Sie gerade schreiben.
Ja, Das ist schon ein guter, ein guter Test, wenn man selber dann lachen muss. Allerdings ist man natürlich auch in der eigenen Hölle seiner gedanklichen vier Wände dann auch so festgeschraubt. Aber für mich ist es, ich nehme jedes Lachen, was daherkommt, und auch mein eigenes. Es ist schon ein Buch, was, finde ich, an manchen Stellen schon ziemlich lustig ist.
Was mir aufgefallen ist, ich sehe hier gerade so eine Zeichnung oder Karikatur oder so eine Szene. Ich weiß nicht, sieht aus wie so eine große Süßkartoffel mit Augenbrauen und Augen und in einem Mund und so ein bisschen, so ein paar Härchen angedeutet, ein paar Ärmchen. Kleine Schuhe, und dann steht daneben irgendwie so handschriftlich: Ergebnis von Therapien, einfach weitermachen, nur ein bisschen anders.
Ja.
Ist das eine Absage an Therapien? Ich meine, die sind ja sehr en vogue gerade. Ist doch vielleicht eigentlich ganz gut, wenn Menschen zu Therapeuten gehen, oder?
Ja, ich finde das absolut gut. Nee, das ist eigentlich nur so eine Beschreibung. Davon handeln viele Therapien. Einfach weitermachen, nur so ein bisschen anders. Was unter bisschen sich dann verbirgt, das muss man dann herausfinden. Ja, aber das ist eine Süßkartoffel, die Figur.
Das ist für mich eine Süßkartoffel, ja.
Für mich so ein kleiner.
Was ist das sonst?
Was ist das denn? Ich muss das gerade mal aufschlagen. Ich finde es.
Oder ein Stein. Könnte auch ein Stein sein oder sowas. Aber war ein Riesenkopf.
Das ist ein Männchen. Das ist einfach ein Männchen.
Ja, aber der Kopf ist in Form einer Süßkartoffel.
Und zwar ist es eine Drohne, die auf dem Boden stehenden Menschen herabblickt, und der hat schon so ein ziemlich sorgenvolles Gesicht.
Ja.
Ich würde mal sagen, so eine Art Käppchen hat er dann oben drauf.
Ich dachte, das wären so ein paar Haare, ein paar Resthaare. Aber,
Aber warum das jetzt? Aber eigentlich schön. Also ein Nahrungsmittel erkennen in Zeichnungen.
Ja, bei Peter Licht, ein Roman von Peter Licht, und vor allem sich die Frage stellen, Sie sind ja großer Kapitalismustheoretiker. Ob man jetzt wer letztlich schuld ist an den dunklen Seiten des Kapitalismus, ist es ein System, bei dem irgendwie alle Opfer sind, oder ist es doch das Individuum, das nicht genug an sich arbeitet, Stichwort Therapie?
Dazu habe ich auch einen Text, der aktuelle Stand des Kapitalismus und was alles böse ist. Also ich finde das ist schon ein sehr lustiger Zusammenhang, dass einfach alles, was man tut, nicht okay ist. Jeden Gegenstand, den man, wo wir alle ja ziemlich uns anstrengen, uns diese ganzen Gegenstände zu besorgen und auch irgendwie so eine Hoheit sich daraus ergibt, dass man jetzt das Zeug hat, dass am Ende das dann aber alles wieder entsorgt werden muss und eigentlich alles böse ist, weil es dann der Kram ist, der dann die Welt belastet. Und das ist schon irgendwie ein irrer Zusammenhang. Davon handelt zum Beispiel dieser Text.
Also weniger konsumieren ist die Botschaft.
Es gibt zum Beispiel in Köln gibt es die Abfallwirtschaftsbetriebe. Die haben so eine allgemein zugängliche, so eine Mülldeponie, wo man seinen Sperrmüll die Woche über immer hinfahren kann. Ich liebe diesen Ort. Und da ist so ein riesen Container. Und über den Container, wenn man dann da seine alte Schrankwand reingeschmissen hat, dann fährt dann so eine, um das so einzuplätten und zu verdichten, fährt dann so eine riesige Walze drüber mit solchen Zacken drauf. Und das ist einfach wunderschön und sehr befriedigend, sich das anzugucken, wie dann da die ganze Mobiliar zercrasht und zertrümmert wird. Und ungefähr 200 Meter von dieser Deponie, wo die ganze Stadt hinfährt und ihren Kram hinbringt, ist der IKEA in Ossendorf.
Ganz praktisch eigentlich, ne? Oder?
Sieht man dann die ganze Zeit, sieht man sich selber natürlich auch, ich bin auch Kunde bei IKEA, wie ich dann da vom Hof fahre und wie froh bin, ich habe jetzt irgendwas gekauft. Und 7 Jahre später fährt man dann wieder so im Schnitt dann zurück zur Deponie und schmeißt den Kram rein. Eigentlich könnte man es direkt umleiten, dass man direkt vom IKEA von der Warenausgabe zur Deponie rüberfährt.
Wäre ein kurzer Weg, ne? In dem Fall vermeidet man auch Verkehr, unnötigen Verkehr, indem man einfach direkt dahin fährt.
Genau. Ja.
Peter Licht, wie ist das eigentlich, wenn Sie jetzt, wie gesagt, am Mittwoch ist in Köln da die Buchpremiere, wenn Sie als Buchautor auftreten? Kommt dann so der Moment ab einem bestimmten Punkt, wo Leute ganz leise anfangen, ihre Lieder zu summen, um zu hoffen, dass sie dann doch noch ein bisschen Musik machen an dem Abend?
Ich mache auch ein bisschen Musik, und das macht auch große Freude, und tatsächlich singen die Leute manchmal ein bisschen mit. Der Moment, keine Ahnung, worüber man nicht mehr reden kann, darüber muss man singen. Meine ganze, alles, was ich mache, auch meine Songs haben ja viel immer mit Sprache und mit Text zu tun. Für mich ist es eigentlich ein bisschen das Gleiche. Und ob es jetzt Texte sind, die ich lese, oder ob Songs sind, es geht immer um Sound und um Sprache. Ja. Aber
auf jeden Fall sind Sie ein Mann, der das Futur 2 hochhält. Also ich kann mich nicht erinnern, wann ich das in den letzten, weiß ich gar nicht, 20, 25 Jahren irgendwann mal gehört hätte, dass das noch jemand verwendet. Aber sie trauen sich, ne? Wir haben es ja schon am Anfang gesagt, wir werden alle ganz schön viel ausgehalten haben müssen.
Ja, ja.
Also Zukunft ja. In der Zukunft.
Ja, Futur 2, ne? Wahnsinn.
Das ist mutig, ja. Da wird der Verlag auch sagen, das ist aber ein toller Titel, das verkauft sich bestimmt gut.
Ja, ist das so, dass da so eine Verkaufsgarantie
ja, drauf ist? Ja, das ist sehr sexy, ja.
Ja, ja, ja. Auf Futur 2 Titel?
Futur 2 ist, ich glaube, das ist ja. könnte ein Trend werden.
Okay, cool. Also wie war das denn, dass das Lied da sind? Das Lied vom Ende des Kapitalismus, was ich auch mal gemacht habe, ist das aber kein Futur 2.
Nee, das ist einfach.
Aber so, ja, aber es ist normal. Ja schon so eine gedachte Welt.
Ah, nee, nach vorne, was in der Zukunft beendet sein wird. Ah, okay.
Ja. Ja, gut. Also ich bin totaler Fan vom Futur 2. Kann ich jetzt einmal gestehen.
Das ist doch gut. Das nehmen wir einfach mit. Ja. Peter Licht, der Autor und Musiker, über sein neues Buch Wir werden alle ganz schön viel ausgehalten haben müssen. In Köln ist der Buchpremiere Mittwoch und wir hatten ihn hier im Gespräch. Ich danke Ihnen sehr.
Und in Berlin, by the way,
ja,
bin
natürlich.
Ich noch...
Ohne Berlin, ne? Geht's nicht.
Ja. Ja, ohne Berlin geht's ja gar nicht.
Ne? Sind Sie am Wochenende?
Sehr lang drüber gesprochen, ne? Ist es am Wochenende, genau. Ja.
Also ja. Viele Gelegenheiten.
Ja, und schneidet das jetzt aber noch zusammen, das Gespräch, oder war es das jetzt?
Das war es jetzt. Hast du naja, alles gesagt.
Aber ja gut, dann würde ich sagen, dann reden wir noch einfach ein bisschen weiter.
Ich danke Ihnen jedenfalls sehr. Danke Ihnen sehr fürs Gespräch.
Ja, ebenfalls. Dann ja, vielen Dank auch. Ja, und bis irgendwann mal.
Jo, bis dann, ciao.
Ciao.
Gehen wir mal so zwei Autorengenerationen zurück zu Anna Seghers. Vor 125 Jahren wurde sie geboren. Die große Schriftstellerin, Jüdin, Kommunistin, von den Nazis verfolgt, ging sie ins Exil nach Paris, dann nach Mexiko und kam zurück nach Deutschland nach dem Krieg, aber ging in den Osten, war lange, 30 Jahre lang Präsidentin des Schriftstellerverbandes in der DDR, in einer Zerrissenheit zwischen Loyalität zum Staat und auch eigener Unabhängigkeit. Eine Frau, die mit ziemlich bekannten Büchern reüssiert hat, Die Toten bleiben jung, natürlich das Siebte Kreuz. Und sie lebte die ganze Zeit relativ bescheiden in einem ganz regulären Wohnhaus in Berlin-Adlershof am südöstlichen Rand der Stadt. Und Claudia van Laak war aus aktuellem Anlass nochmal dort zu Besuch.
Diese Glocke aus schwarzem mexikanischem Lehm hat Anna Seghers aus ihrem Exil 1947 nach Berlin mitgebracht. Sie hängt an einem braunen Kachelofen im Wohnzimmer. Ein Schwarz-Weiß-Foto zeigt die Schriftstellerin mit einer Kaffeetasse in der Hand, auf der Ofenbank sitzend, ihr Lieblingsplatz im Winter. Es ist eines der wenigen Porträts aus den 1950er Jahren, auf denen sie lächelt. Kein Wunder, sagt die Literaturwissenschaftlerin und Seghers-Kennerin Monika Melchert.
Sie hat noch 5 Jahre auf ihren Mann Laszlo Ratwany warten müssen. Sie hat ganz alleine in Berlin gelebt. Die Kinder waren noch in Paris, der Mann weit weg in Mexiko, viele Freunde tot, die Familie nicht mehr da. Und das war keine leichte Zeit für sie. Und vielleicht sieht man sie auch deshalb nicht oft so lachen.
14 Jahre im Exil in Frankreich und Mexiko. Am meisten vermisste Anna Seghers dort die deutsche Sprache, kehrte deshalb früher als ihr Mann zurück.
Wir hatten uns nach unserer Sprache gesehnt. Es war eine harte, kahle Sprache geworden. In der Fremde hatten wir Wort an Wort gesetzt, damit uns ihr Klang nie verloren gehe. Sie hatte unser Heimweh beruhigt. Jetzt war es Nachweh. Die Heimat war in unserer Erinnerung aufgeblüht. Und jetzt in der Wirklichkeit war sie rau und grau.
Das Wichtigste in Anna Seghers Wohnung in Berlin-Adlershof sind die Bücher, fast 10.000. Regale bis unter die Decke im Wohn- und im Arbeitszimmer. Die Bücher stehen in 2 Reihen hintereinander, auf den ersten Blick ohne Ordnung. Franz Kafka neben Christa Wolf, dazwischen Kierkegaard und Strittmatter. Den Nobelpreisträger und sowjetischen Dissidenten Solzhenitsyn hatte sie in der 2. Reihe versteckt. Anna Segers soll sich hinter verschlossenen Türen für ihn eingesetzt haben. Dokumentiert ist das in ihrer Stasi-Akte. Helga Neumann betreut in der Akademie der Künste den Nachlass von Anna Segers.
Sie hat sich eben auch für Peter Hacks eingesetzt, als er in Schwierigkeiten gekommen war wegen eines Stücks. Und sie hat öfter versucht, im Hintergrund irgendwie auf die stille oder kleine Diplomatie was zu bewirken und sich einzusetzen.
Aber nicht immer und überall, als zum Beispiel 1957 dem Leiter des Aufbauverlages Walter Janka wegen angeblicher konterrevolutionärer Verschwörung der Prozess gemacht wurde, unterstützte Segers ihn nicht öffentlich. Bei Auftritten im Westen verteidigte sie vehement das SED-Regime.
Ich habe schon sehr viel Unglück an Grenzen erlebt. Aber ich glaube nicht, dass wir es waren, die die Mauer gebaut haben.
Das kleine Arbeitszimmer in ihrer Adlershofer Wohnung war Anna Segers heilig. Auf dem schlichten braunen Holzschreibtisch liegt ein Hufeisen, neben der schwarzen Reiseschreibmaschine Marke Remington. Monika Melchert.
Das erste Geschenk, was Freunde ihr in Mexiko besorgt haben, als sie dort ankam, nach ein Vierteljahr Flucht über viele verschiedene Länder, Internierungen und so weiter, hatten sie gar nichts mehr. Und damit sie wieder arbeiten kann, sie mussten ja auch Geld verdienen, an sich ein Leben aufbauen, haben mexikanische Freunde Geld gesammelt und die alte Remington-Maschine gekauft. Auf der hat sie viele, viele Jahre geschrieben. An ihr hing ihr Herz und auf dieser Schreibmaschine ist zum Beispiel der Roman Transit geschrieben worden in Mexiko. Vielleicht ihr allerbestes Buch.
Transit spielt 1940 in Marseille. Tausende sind in der französischen Hafenstadt auf der Flucht vor den Nazis gestrandet, hoffen auf eine rettende Schiffspassage. Vor einigen Jahren hat Christian Petzold Transit neu verfilmt, in den Hauptrollen Paula Beer und Franz Rogowski.
Die beiden Visa, eine Geldanweisung.
Das muss ein Missverständnis sein.
Es gibt keine direkte Verbindung nach Mexiko. Sie brauchen Transit.
Anlässlich des 125. Geburtstages von Anna Segers hat das Berliner Ensemble Transit neu inszeniert. Und der Aufbauverlag gibt bislang unbekannte Liebesbriefe von Anna Segers an ihren späteren Mann Laszlo Radvani heraus. Der Titel: Ich will Wirklichkeit.
Claudia van Laak nochmal zu Besuch bei Anna Segers aus Anlass des 125. Geburtstages. Wir bleiben noch bei großen Autoren, gehen wieder zu den Lebenden, zu John Irving, einem der meistgelesenen überhaupt. Das Hotel New Hampshire oder Garb und wie er die Welt sah oder natürlich Gottes Werk und Teufels Beitrag auch erfolgreich verfilmt. Jetzt kommt ein neues Buch von ihm raus und wir haben ihn als US-Amerikaner gefragt, der schon lange nicht mehr dort lebt, wie er sein Land sieht. Und er sagte, er reist seit der zweiten Trump-Amtszeit einfach nicht mehr hin aus Protest.
Ja, I felt it was only important for me to make a protest, which I told my American publisher and my great friend and editor in New York. I told him in January, when Trump had been in office for less than 1 month, I said, I'm not coming, not because of this guy. But that's a separate subject. American politics are not the political subject of Queen Esther.
Amerikanische Politik sei aber nicht das Thema seines neuen Buches. Queen Esther, und über dieses Buch haben wir mit ihm gesprochen, morgen ab 10. Mehr dazu hier im Deutschlandfunk Kultur. Und Hans von Trotha schaut in die Feuilletons vom 19. November.
Die Deutschen, behauptet das Süddeutsche Feuilleton, lieben Spiele, in denen Städte errichtet, Imperien vergrößert und Völker verwaltet werden. Diese Beobachtung folgt allerdings nicht etwa die Analyse, woher das kommt oder was es bedeutet, sondern vielmehr die des Spiels mit Namen Anno 117 Pax Romana selbst. Wolfgang Luf fasst zusammen. Nach zig Spielstunden, wenn man endlich das Imperium aufgebaut, das Kolosseum errichtet hat, stellt sich eine aufbauspieltypische Zufriedenheit ein. Man möchte einfach noch stundenlang in seiner digitalen Landschaft herumstreunen, die man so genau geplant, aufgebaut, verwaltet, erweitert, gepflegt und verteidigt hat, die nun endlich stabil ist, ja unbesiegbar und sich selbst erhaltend. Fazit: eine millionenschwere, kolossale Zeitverschwendung. Anders gesagt, ein richtig gut gemachtes Computerspiel. Was die Deutschen sonst noch lieben? Definitiv Bratwurst. Auch dazu hat die Süddeutsche etwas zu erzählen, nämlich, als auf einer Reise durch Deutschland einmal ein Stück Bratwurst übrig blieb, beging Jimmy Winslow einen schweren Fehler. Er wickelte den Wurstrest in ein Butterbrotpapier, um ihn später aufessen zu können, und verstaute ihn im Koffer seiner Reiseschreibmaschine. Erst als der amerikanische Austauschstudent wieder zurück bei seiner Gastfamilie in der Wiener Schwindgasse war, wurde ihm klar, was er da getan hatte. Seine Schreibmaschine würde für immer nach Wurst riechen. Dabei handelt es sich, wie Boris Herrmann sogleich aufklärt, um eine Szene aus dem neuen, dem 16. Roman von John Irving, wobei der SZ-Autor hinzufügt, 14,5 dieser Romane hat Irving von Hand geschrieben, mit Stift und Papier. Das hat auch mit dieser Bratwurst-Schreibmaschine zu tun, die ist nämlich, wie so vieles in Irvings Geschichten, dem Leben des Autors entlehnt. Irving erzählt der Süddeutschen, wie er sie zur Reparatur gebracht hat, um den Wurstgeruch loszuwerden. Später sollten an der Schreibmaschine dann auch noch die Tasten zu Bruch gehen. Da ersetzten sie in der Werkstatt die amerikanische Buchstabenanordnung durch die deutschsprachige. »I had plötzlich all these Umlauts«, sagt John Irving in seinem Englisch-Wienerisch, und »it drove me verrückt«. Das war der Moment, als er beschloss, ab sofort von Hand zu schreiben. Er merkte bald, dass es viel besser ging. Man macht weniger Fehler mit einem Stift, weil man langsamer schreibt, sagt Irving der Süddeutschen. Apropos Handschrift. Was die Deutschen auch lieben, ist die Musik von Bach. Und sie lieben Sensationen. Und siehe da, allerorts wird derzeit medial gefeiert, dass zwei neue Handschriften von Bach-Stücken aufgetaucht sind. Von einem kleinen Wunder spricht Gerald Felber in der FAZ und erkennt den Lohn von 30 Jahren detektivischer Musikforschung. Frisch zupackend und trotz der Molltonarten teils tänzerisch beschwingt, klingen die neuen Bachs in den Ohren des FAZ-Experten. Beim Tagesspiegelkollegen Frederik Hansen klingt es dagegen so. Die Forschung jubelt, Kulturstaatsminister Weimar spricht von einer Weltsensation, das Internet glüht, die Medien überschlagen sich, Eilmeldung, Sondersendung. Zwei neue Werke von Johann Sebastian Bach sind aufgetaucht. Oh my God! Ausrufezeichen. Aber dann Gemach. Der Entdecker Peter Wollny vom Leipziger Bacharchiv kannte die Stücke seit 30 Jahren. Er brauchte nur eben sehr lange, um die Urheberschaft wissenschaftlich zweifelsfrei nachzuweisen. Es handelt sich um kleine Orgelwerke, zwei Chaconnen, also Stücke mit ständig sich wiederholenden Harmonieschema im Bass. Für den Tagesspiegel-Experten sind die zwei jetzt aufgetauchten Frühwerke nichts als Staubkörner der Musikgeschichte, Fingerübungen eines Minderjährigen. Ein klassischer 15-Minuten-Ruhm. Denn ja, die Deutschen, schon gar die deutschen Feuilletons, lieben zwar Sensationen, sie lieben es aber auch, sich gegenseitig zu erklären, warum vermeintliche Sensationen eigentlich keine sind. Vielleicht gibt es ja deswegen so selten Eilmeldungen im Feuilleton.
Hans von Trotha. Und das war schon Fazit, die Kultur vom Tage mit Wladimir Balzer.